Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Radio M Thema. Ich bin Benjamin Elsner und es ist schon wirklich bitter. Nur noch rund 21% aller Bäume in Deutschland haben laut dem Waldzustandsbericht 2020 eine gesunde Baumkrone. Alle anderen nicht. Unseren Wäldern geht es so schlecht wie nie zuvor. Hans-Ulrich Hein ist Leiter des Forstbezirks Hochschwarzwald und Herr Hein, unser Job ist es ja eigentlich, die Schöpfung zu bewahren. Woran liegt das, dass es unseren Wäldern so schlecht geht?
Gut, also wir haben an sich schon seit 30 Jahren eine deutliche Temperaturerhöhung. Haben unsere Wälder eigentlich bis zum Jahr 2017 relativ gut weggesteckt, zumindest hier bei uns im Schwarzwald. Und dann kam aber das legendäre Jahr 2018. Und dieses Jahr 2018 war von der Temperatur das absolut wärmste der letzten 140 Jahre. Und es war in der Vegetationszeit das absolut trockenste seit 140 Jahren. Und diese Kombination war einfach verheerend für den gesamten Wald. Und da haben wir massive Schäden erlitten, ausgehend von dem Jahr 2018. Und jetzt waren die Jahre 19 und 20 zwar etwas besser, aber wir haben es nicht nur zu tun mit einer rein klimatischen Erscheinung, sondern wir haben auch biologische Prozesse, sprich Borkenkäfer. Und da kann es sein, dass sich solche Prozesse oft erst aufschaukeln. Das heißt, der Startpunkt für die Käferentwicklung war das Jahr 2018. Den Höhepunkt haben wir aber erst im Jahr 19 und 20 erlebt, obwohl die Witterung eher besser war. Also wir haben es jetzt gerade mal geschafft, den Käferbestand aus dem Jahr 20 zu halbieren. Also wir haben noch halb so viel Käfer-Totholz bei uns jetzt in meinem Verantwortungsbereich. Aber dieses halb so viel wie 2020 ist immer noch doppelt so hoch wie 2017. Also das ist so unsere Problematik, dass wir immer noch in diesem Prozess drin sind, diesem biologischen Prozess Käfer. Das ist so die Hauptbaustelle.
Warum ist das so ein langwieriger und auch schwieriger Prozess?
Also wir können zum einen natürlich sehr genau kontrollieren, wo tritt er auf. Und dann müssen wir extrem rasch reagieren, um diese Bäume so rechtzeitig aus dem Wald zu bekommen, dass der Käfer sich nicht vermehren kann. Ich will es mal mit Corona vergleichen. Bei Corona reden wir um R-Faktoren von, was weiß ich, 2. Im Wald, beim Käfer, haben wir R-Faktoren von 20. Also das heißt, ein Baum geschädigt, steckt im Grunde 20 andere an. Wir haben einen kleinen Vorteil, die Zeitspanne ist eine andere. Also bei Corona haben wir Inkubationszeiten von irgendwie 15 Tagen. Beim Käfer dauert es im Grunde 2 Monate, 6 Wochen, 7 Wochen. Also das heißt, wir haben ein bisschen mehr Zeit, aber in der Zeit müssen wir die befallenen Bäume möglichst so aus dem Wald bringen, dass der Käfer keine neuen beschädigen kann. Das ist unsere Hauptaufgabe und das haben wir die letzten 2 Jahre relativ gut hinbekommen, allerdings mit einem hohen Aufwand.
Das heißt, die befallenen Bäume müssen raus, aber gemeinsam mit Ehrenamtlichen von Deutschland forstet auf, helfen sie ja dann auch und pflanzen neue Bäume.
Neue Bäume pflanzen, das ist die Variante von Deutschland forstet auf. Wir sind praktisch so ein kleiner Ableger von Deutschland forstet auf. Wir machen die andere Variante. Wir sind jetzt auch noch nicht so ganz in dem großen Schlamassel drin, beziehungsweise sie haben die letzten 20 Jahre schon gut gearbeitet. Das heißt, wir haben unter den alten Bäumen in vielen Fällen schon wieder einen jungen Wald, also kleine Bäume. Im Grunde ist auch wieder wie bei Corona, der Vergleich passt sehr, sehr gut. Die alten Bäume sterben zuerst, aber die Jungen sind noch relativ lang vital. Also den Jungen passiert im Augenblick noch nichts. Das heißt, unsere ganzen jungen Bäume haben gerade kein Problem, weder mit Trockenheit noch mit Käfer. Also die natürlich ausgesamt sind. Und unser Job ist im Augenblick, dass wir diese jungen Wälder so pflegen, dass dort keine Reinbestände entstehen, sondern jetzt wirklich reichhaltige Mischwälder mit 5 verschiedenen Baumarten, wollen wir da mindestens drin haben. Dieses Pflanzen kann man auch wieder mit Corona vergleichen. Das Pflanzen ist bei Corona praktisch die Intensivstation, die Beatmung. Wenn nichts mehr anders geht, ich habe die Kahlfläche, habe keine kleinen Bäume drunter, dann muss ich beatmen, dann muss ich pflanzen. Wir sind einen Schritt vorher. Wir haben noch halbwegs intakte Wälder. Wir haben jungen Wald drunter, der wächst. Und deswegen sind wir in der Lage, das so ein bisschen früher abzufangen, quasi wie impfen, und stehen damit mittelfristig, langfristig auf der sicheren Seite.
Das klingt alles so einfach. Baumpflege oder dann einfach einen Baum pflanzen. Ist es wirklich so einfach, wie es klingt? Oder welche Herausforderung steckt da drin?
Also gut, das Aufforschen ist natürlich schon an sich eine unheimlich schwierige Maßnahme, unheimlich teuer. Und ich komme natürlich bei der Aufforstung auch wieder in die Klimaproblematik. Das heißt, wenn Sie jetzt eine kahle Fläche haben, da ist alles kahl, es ist kein Schatten mehr da und Sie haben heiße Sommer, dann brennt die Sonne da rein. Das heißt, das erste Problem ist schon mal, dass Sie mit gewaltigen Ausfällen zu rechnen haben an diesen, auf diesen Flächen. Das ist der erste Nachteil. Der zweite Nachteil, diese Aufforstungen sind richtig, richtig teuer, kostet ganz viel Geld. Unsere Pflege ist viel günstiger. Und umgekehrt, wenn ich natürlich aufforste, das ist schon wieder der Vorteil, dann kann ich eventuell auch neue Baumarten einbringen. Ja, auf der Intensivstation ist es sinnvoll, aber da gibt es auch wieder ein ganz großes Risiko, weil es vertragen nicht alle Bäume diese Freifläche, diese Kahlfläche beim Aufforsten gleich. Da haben wir bei uns ein ganz interessantes Beispiel. Vor rund 80 Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg gab es sogenannte Reparationshiebe. Das waren Holzhiebe für die Franzosen, für die Zerstörung der Deutschen, wo die Franzosen hier Holz geholt haben. Und da haben sich vor 80 Jahren die deutschen Förster bemüht, Mischwälder zu begründen. Da gibt es Pflanzpläne, die haben 6 verschiedene Baumarten in der unterschiedlichen Mischung gepflanzt. Und aus diesen Wäldern wurden sehr häufig wieder reine Fichtenbestände. Weil auf der Kahlfläche die Fichte allem anderen überlegen ist. Das kann auch jetzt noch passieren, weil, wie gesagt, diesen jungen Fichten macht das Klima im Augenblick relativ wenig aus. Das heißt, auf der Kahlfläche steht man auch unter dem Druck, welche Bäume verschwinden da, auch wenn man mit noch so gutem Willen versucht, Mischwälder zu bekommen. Und das ist die große Herausforderung bei dieser Pflanzung. Zum einen die hohen Ausfälle, jetzt auch durch die extreme Witterung. Und dann aber viele, viele andere Schadfaktoren. Das fängt bei der Konkurrenz durch Farmen, Sträucher, Unkräuter an. Dann aber auch wieder Insekten, die speziell diese Kulturpflanzen befallen. Da gibt es Rüsselkäfer, die nagen die Rinde ab. Und dann eben auch wieder die Konkurrenzsituation von den Bäumen, dass in den ersten 20 Jahren zum Beispiel die Fichten allem anderen überlegen sind und sich dann so durchsetzen, dass ich nachher trotz Pflanzung eines Mischwaldes wieder einen Fichtenbestand bekomme. Also Pflanzung ist wirklich was ganz, ganz Schwieriges und erfordert hohen Aufwand, hohen Input und auch eine lange Begleitphase, um da wieder vernünftige Wälder hinzubekommen.
Sie haben vorhin kurz unterschieden zwischen natürlich eingesamten Bäumen und gepflanzten Bäumen. Welchen Unterschied macht das?
Diese Pflanzen muss ich teuer kaufen, die muss ich irgendwo bestellen, die werden geliefert, werden 2-3 Jahre lang angezogen in Pflanzschulen. Und dann ist das Graben von Löchern für diese Bäume auch extrem aufwendig, um die Pflanzen dann einzubringen. Dann habe ich noch ein Problem, und zwar die Wurzeln von gepflanzten Bäumen sind im Durchschnitt immer schlechter wie die Bäume, die aus Naturverjüngung stammen. Und zwar aus 2 Faktoren. Um die einfach handelbar zu halten, werden die in der Pflanzschule unterschnitten. Das heißt, die werden gekappt, die Wurzeln. Und beim Einbringen in den Boden habe ich natürlich immer das Problem, dass mein Loch groß genug sein muss, um die Wurzel gerade einzuführen. Und das ist was ganz, ganz Schwieriges, das so hinzubekommen. Und die Praxis zeigt, also man hat dann Versuche gemacht und hat 40-jährige Bäume freigespritzt mit Hochdruckspritzen von der Feuerwehr und hat festgestellt, dass die gepflanzten Bäume immer eine schlechtere Wurzel haben wie die, die aus Naturverjüngung stammen. Einfach Naturverjüngung heißt, da fällt vom Baum ein Same runter, der keimt von ganz alleine und diese Wurzel von dem Samen wächst eben ungestört nach unten. Und diese Feuerwehrversuche haben ergeben, die Naturverjüngungsbäume haben tiefere Wurzeln und sie haben intensivere Wurzeln. Und offensichtlich haben sie diesen Startvorteil von der Pflanzung, die Naturverjüngungsbäume, über 40 Jahre behalten. Also die anderen, die gepflanzten Bäume, haben das nicht aufgeholt, dass jetzt die Wurzeln irgendwann doch tiefer gegangen sind. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil in der augenblicklichen Situation und zeigt natürlich die Problematik des Pflanzens, warum das so ein hoher Aufwand ist.
Ich habe unlängst den Film gesehen, Das Geheimnis der Bäume. Und darin wird ja durchaus auch thematisiert, dass man den Wald vielleicht einfach mal in Ruhe lassen sollte, dass er sich auch von sich selber heraus regeneriert. Wie stehen Sie zu dieser Aussage?
Ja, da bin ich jetzt genau in der Mitte. Also ich lasse ungern ganz in Ruhe. Zum Teil haben die recht, also gerade diese Naturverjüngung, wenn man mit der arbeiten kann, das ist ja dieses in Ruhe lassen, dass ich nicht pflanze. Aber ich lasse nicht ganz in Ruhe, sondern ich steuere diese Naturverjüngung. Und ich habe zum Beispiel das Problem, wenn ich in meinen Wäldern, in meiner Region, wenn ich da nichts mache, dann weiß ich ganz genau, ich erhalte Reinbestände jetzt aus Buche. Buche ist gar nicht schlecht, aber was ich nicht will, sind Reinbestände. Weil im Augenblick weiß ich, es gibt keine sichere Baumart und ich möchte eigentlich nicht nur auf eine Baumart setzen, sondern möchte 5-6 Baumarten in dem System drin haben. Und deswegen halte ich von dem absoluten in Ruhe lassen nichts. Aber ich gebe dem Film, den Sie jetzt gesehen haben, insofern recht, dass ich sage, ich muss möglichst viel auf die Natur übertragen, dass mir die Natur hilft und mich möglichst wenig zurücknehmen. Ich muss es genau beobachten, was passiert. Und das ist wie so ein Steuer beim Schiff, dass ich mit wenigen Paddelschlägen den Wald in die Richtung bringe, dass er möglichst vielfältig, möglichst stabil, auch durchaus wirtschaftlich, aber auch durchaus ökologisch wertvoll ist. Also ich kann mit wenigen Paddelschlägen meine Wälder in diese Richtung entwickeln.
Nichtsdestotrotz, Sie haben gesagt, es ist ein hoher finanzieller, ein hoher Zeitaufwand. Da geht viel Gehirnmasse rein. Warum sagen Sie denn, sollten uns unsere Wälder genau das auch wert sein?
Gut, also der Wald hat im Grunde sehr, sehr viele Bedeutungen. Die eine Bedeutung war jetzt jedem klar mit Corona. Also wir hatten noch nie so viele Menschen im Wald, die sich da erholt haben. Auch gerade in der heißen Witterung im Sommer. Früher haben wir uns am Baggersee gelegt, damit wir möglichst braun wurden. Da ist ein gewisser Trend umgekehrt, dass die Leute liebend gern wieder im Schatten sind, wenn es mal 6 Wochen heiß ist. Oder auch da findet Umdenken statt. Es fängt bei der Haut an, mit dem Hautkrebs und allem. Aber auch das Wohlfühlen ist mittlerweile so warm, dass es nicht mehr so toll ist, wenn man in der Knallesonne liegt. Also da haben die Wälder für die Erholung eine Riesenbedeutung. Der ganze Gesundheitsaspekt, Mountainbiken, E-Bike, Wandern. Also da haben wir einen Riesenrun in der Wald. Das ist der erste Grund, warum wir den Wald halten sollen. Der zweite ist der Naturschutzaspekt. Also wir haben sehr, sehr vielfältige Wälder. Und wenn ich das so steuere, dass da verschiedene Baumarten durchkommen, ganz bekanntes Beispiel ist die Eiche. Die Eiche würde in der natürlichen Entwicklung untergehen, wird verdrängt durch die Buche. Und ich kann jetzt aber meine Wälder so steuern, dass ich sage, ich will alle Eichen, die jetzt mal da sind, die will ich erhalten. Und ich stelle die frei, dann habe ich eine höhere Diversität und an der Eiche allein kommen über 1000 Insektenarten vor. Was dann wieder zu einer Vielfalt bei Insekten, bei Tieren wieder, die von den Insekten leben, bedeutet. Also das ist diese biologische Diversität. Und dann gibt es aber noch einen dritten Faktor, und das ist das Nutzen, das Holznutzen. Das wird oft auch unterschätzt, dass man das andere verdrängt. Also Holz ist ein super Rohstoff, der auch, wenn man jetzt gerade von der CO2-Bilanz ausgeht, da absolut konkurrenzlos ist. Allein 7% des CO2-Ausstoßes stammen von der Zementproduktion. Und Flugverkehr sind nur 2%. Also 7 Zement, 2 Flugverkehr. Wenn ich es jetzt schaffe, allein in Deutschland durch die Holznutzung mehr Holzhäuser zu bauen, auf Zement, Beton etwas zu verzichten, ganz werde ich es nicht schaffen, leiste ich auch da einen Wahnsinnsbeitrag für den CO2-Haushalt durch diese Nutzfunktion. Deswegen ist diese grundsätzliche Forderung Nutzungsverzicht in unseren Wäldern auch in Bezug auf CO2 oder auch ökologische Ziele langfristig, ist Unfug. Sondern ich muss versuchen, dass ich eine Nutzung habe, bei der keine Kahlflächen entstehen, dass der Wald so ein Perpetuum mobile darstellt, der immer gleich ist, ich aber trotzdem ständig Holz aus ihm rausnehmen kann, mit dem ich dann diese ökologischen Vorteile erziele.
Voraussetzung ist natürlich, dass ich das Holz nicht gleich verbrenne.
Genau, das ist auch ein Faktor. Da haben wir hier in Freiburg, das passt zur Kirche, ein super Beispiel. Es gibt das Freiburger Münster, das ist weitgehend aus Stein gebaut, aber da gibt es auch innen im Dachgestühl riesige Balken. Also die sind wirklich so fast einen Meter durch, also von riesigen Bäumen. Die wurden vor 800 Jahren wurden die Bäume gefällt. Die Bäume waren damals wahrscheinlich 200, 250 Jahre alt. Also in der Mitte, im Kern dieser Bäume, ist Kohlenstoff seit 1000 Jahren festgelegt. Und wenn wir das schaffen, dass man hochwertige Bauwerke aus Holz macht, die wirklich ganz, ganz lange stehen, dann haben wir auch den maximalen Effekt in Bezug auf den Klimaschutz durch Bauen mit Holz.
Was sagen Sie, wird passieren, wenn wir nichts ändern und weitermachen wie bisher?
Ach gut, also was jetzt schon feststeht, unsere Wälder werden sich ändern. Also da ist eigentlich jetzt schon der Punkt erreicht, wo ich sagen kann, unsere Wälder werden nicht mehr so aussehen wie bisher. Also wir werden Baumartenverschiebungen bekommen. Das ist vielleicht manchmal ganz positiv, es wird weniger Fichten geben, es wird mehr andere Baumarten geben, das ist insofern ganz positiv. Es wird aber auch weniger alte Wälder geben. Wir haben im Augenblick einen unheimlichen Reichtum an alten Wäldern. Also ich kann sagen, die letzten 300 Jahre hatten wir noch nie so viel alte Bäume wie jetzt im Augenblick. Und jetzt haben wir aber wieder, wie bei Corona, den Effekt, die Alten trifft es zuerst, die Jungen sind resistenter. Und dieses Schadholz, dieses Totholz, das sammeln wir im Augenblick bei den alten Bäumen ein. Das heißt, das hat ja auch einen Grund, warum wir so viele alte Bäume haben. Das war nicht ökologisch toll, das ist für die Erholung toll. Aber auch das können wir so nicht halten. Auch das wird weniger werden. Und die Frage ist nur, jetzt schaffen wir es, den Temperaturanstieg irgendwo zu begrenzen, bei 1,5 oder bei 2 Grad, dann wird die Verschiebung nicht so dramatisch, nicht so schnell laufen. Oder aber stürzen wir wirklich ab in Richtung 4 oder 5 Grad Celsius, dann haben wir eine völlig andere Situation und dann wird es in Deutschland, auch in Baden-Württemberg, sicherlich Orte geben, wo wir in dem Sinn keine richtigen Wälder mehr haben, sondern mehr so Strauchlandschaften, Steppe. Also dann gibt es eben in den wärmeren Orten gibt's andere Strukturen. Aber ändern wird sich auf jeden Fall was.
Kommen wir nochmal auf das Angebot von Deutschland Forstet auf zurück. Da machen Sie ja durchaus auch mit. Letzten Samstag haben Sie zum Beispiel so einen Einsatz angeboten. Da haben Sie sich allerdings mehr um Baumpflege gekümmert, wie Sie es ja schon gesagt haben. Wie viel Vorwissen muss ich denn da mitbringen, wenn ich da als ehrenamtlicher Helfer mitmachen möchte?
Gut, also das ist eben auch der Vorteil dieser Pflege. Das ist total einfach. Man kriegt eine große, also so eine Astschere im Grunde. Und mit der gestalten wir jetzt diese Naturführung. Also um ein Beispiel zu sagen, diese Naturführung besteht manchmal aus bis zu 100.000 Bäumen je Hektar. Pflanzen tue ich zum Beispiel nur 2.000 Bäume je Hektar. Das heißt, die Natur, passt zum Erntedank, beschert uns das 50-fache dessen, was wir eigentlich brauchen. Ist ganz toll. Und unser Job besteht jetzt darin, die etwas selteneren Arten freizustellen. Ganz klassisches Beispiel bei uns ist am Feldberg hier die Weißtanne. Das ist eine einheimische Nadelbaumart, die resistenter gegen das Klima ist als die Fichte. Und jetzt besteht die Kunst darin, die Buchen zurückzudrängen für die Weißtanne. Dass ich nachher einen Mischwald habe mit Buche, Weißtanne, Fichte, Bergahorn und Douglasie. Also diese 5 Baumarten kann ich im Augenblick da schaffen. Und jetzt besteht die Tätigkeit der Teilnehmer einfach darin, wenn sie eine Weißtanne finden, die 5 Buchen, die da drumherum stehen, abzuknipsen am Boden. Und dann setzt sich die Weißtanne durch und daneben setzt sich mal eine Douglasie durch und irgendwo ein Ahorn. Und das ist der Job von den Teilnehmern. Und das heißt, die können alle ihren eigenen kleinen Wald so ein bisschen gestalten.
Sie sagen das so einfach. Aber also die Baumarten muss man ja schon erkennen, oder?
Ja, das lernt man relativ schnell. Das sind 5 Stück. Und die haben alle ihre Charakteristika. Die Tanne hat unten weiße Nadeln. Die Douglasie riecht nach Zitrone, Orange, wenn man die Nadeln zerreibt. Und die Fichte piekst. Wenn ich da reinfasse, dann piekst die. Also die 3 Nadelbaumarten kann man super unterscheiden. Und Ahorn und Buche ist auch nicht so schwer. Also das kriegt man auch hin. Und wie gesagt, man kann auch in dem Sinn nichts falsch machen. Denn wenn ich jetzt irgendwo mal was vergesse, dann wächst an der Stelle die Buche durch. Und das passt ja. Ich will ja die Buche auch erhalten im System. Aber ich will nicht nur Buche. Das heißt, ich kann eigentlich auch als Teilnehmer nichts falsch machen. Also das ist für mich eine optimale Sache.
Okay, das beruhigt mich etwas. Warum sagen Sie, ist denn auch das ehrenamtliche Engagement für Sie so wichtig?
Also gut, wir haben natürlich im Grunde auch das Potenzial. Wir sind so ausgestattet, dass wir das auch mit eigenen Leuten machen könnten. Aber das ist natürlich jetzt so ein bisschen wie das Sahnestück auf dem Obstkuchen. Wir können es eigentlich optimieren durch die Freiwilligen. Sonst schaffe ich vielleicht irgendwie so Standardwälder mit Fichte, Buche. Und jetzt kann ich da eben sagen, okay, ich will dort noch mehr Tanne haben, wie nochmal. Und will diesen Rückkehr zum Tannenwald noch forcieren. Und ich kann vielleicht die eine oder andere Douglasie mit einnehmen. Oder wenn ich eine Eiche finde, dann kessle ich die Eiche aus und kriege dann irgendwo mal eine Mischwaldeiche. Also ich kann es zum einen noch schöner machen. Und das Zweite ist, ich schaffe natürlich auch bei den Leuten, die das machen, hat durchaus auch einen pädagogischen Ansatz, irgendwo ein Bewusstsein für die Wälder. Und ich komme mit Leuten, die arbeiten, anders in ein Gespräch, wie wenn ich da nur erkläre, Leute, so und so läuft's. Wenn ich das selber mache, dann habe ich ein anderes Verständnis dafür.
Sie sind ja, das darf ich glaube ich verraten, Sie sind ja auch Christ. Inwiefern hilft Ihnen denn Ihr Glaube bei Ihrer Arbeit?
Psalm 23 sagt, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, er weidet mich auf einer grünen Aue und führe mich zu frischem Wasser. Und meine Grundforderung bei der Jagd ist, dass wir mehr Rehe schießen, damit der Wald, damit diese Vielfalt in der Naturführung ankommt. Weil die Rehe haben die Eigenschaft, die fressen mir alle Tannen weg, die fressen mir alle Eichen weg, die verfägen mir meine Douglasien. Das heißt, wenn ich zu viele Rehe habe, dann habe ich nur Fichten und Buchen, sonst habe ich nichts. Und jetzt hat aber der Jäger genau diese Vorstellung von dem Hirten im Psalm 23. Das heißt, er sieht diese Tiere und der böse Förster, dieser Hain, der will, dass man die schießt. Und da hat es ein emotionales Problem, weil die sind ihm anvertraut, früher von Gott, heute von der Schöpfung. Und jetzt hat er da ein emotionales Problem, das so zu machen, wie ich sage. Und jetzt hat aber dieser Psalm 23 hinten noch einen Passus, der ist ganz interessant. Und der sagt, du bereitest mir den Tisch im Angesicht meiner Feinde. Und das sind nach der Maslow'schen Bedürfnispyramide die untersten Ebenen. Nahrung, erste Ebene, nächste Ebene, Sicherheit. Und wenn der Wald so gestaltet wird, wie ich mir das vorstelle, dann ist in dem gesamten Wald unten drunter ein Dickicht aus Naturverjüngung. Das heißt, in diesem Dickicht, das gestalte ich so durch Pflegen und durch Jagd. Und in diesem Dickicht geht es jetzt den Rehen viel, viel besser wie vorher. Das ist das, was ich den Jägern dann sage. Die haben nämlich genug zu fressen, weil da ist genügend da. Das schaffe ich denen durch meine Pflege, durch mein Licht. Und sie sind absolut sicher vor allen Feinden, die es so gibt, die da heißen Luchs, Wolf, Mountainbiker, Jogger und Jäger. Der Jäger sitzt nämlich auch nicht mehr. Das heißt, den Rehen in so einem Wald geht es viel besser, wie im Wald, wo nicht vernünftig gejagt wird. Das ist immer so mein Argument, Psalm 23.
Ja, auch mal interessant ausgelegt. Haben Sie vielen Dank. Man sieht auf jeden Fall, es hängt ja wirklich alles miteinander zusammen. Haben Sie vielen Dank für dieses Gespräch. Es war wirklich sehr, sehr spannend. Vielleicht noch eine Info, die ich gelesen habe. Laut Bundesumweltministerium verschwanden in Deutschland innerhalb von 3 Jahren bis Ende 2020 rund 277.000 Hektar Waldfläche. Es ist also wichtig, dass wir da dranbleiben. Wer mit dem Wald helfen möchte, der findet alle weiteren Informationen unter diesem Podcast auf radio-m.de. Da gibt es zum Beispiel einen Link zu Deutschland forstet auf und die haben die unterschiedlichsten Einsatzorte in ganz Deutschland, wo man mithelfen kann. Mein Name ist Benjamin Elsner. Bis nächste Woche an dieser Stelle. Machen Sie es gut. Tschüss.